SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Der Sommer ist in vollem Gange und mit den steigenden Temperaturen wächst unsere Sehnsucht nach dem Meer. Ob das im Mittelalter auch schon so war, kann bezweifelt werden. Die allermeisten Menschen haben das Meer vermutlich in ihrem Leben nie gesehen, kannten es nur vom Hörensagen. Aber welche Vorstellungen hatten sie von den Ozeanen und ihren Bewohnern? Dem geht der Historiker Nicolas Jaspert jetzt nach, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Heidelberg. Er ist in die Tiefen der Meere abgetaucht und ist mit einem dicken Buch wieder an Land gegangen. Fischer, Perle, Walrosszahn, das Meer im Mittelalter, heißt es und will, Zitat, die erste Geschichte des Mittelalters von der Warte des Meeres aus sein. Und was das heißt, wird er uns jetzt sagen. Hallo Herr Jaspert.
Ich grüße Sie, Herr Pausch.
Wie sieht es denn aus, das Mittelalter, wenn man vom Meer aus darauf blickt?
Nun, auf jeden Fall anders, als das Mittelalter normalerweise dargestellt wird. Denn das Mittelalter nach geläufiger Vorstellung ist ländlich geprägt. Also es geht um Bauern, es geht um Ritter, die wohnen auf Burgen etc. etc. Und wenn wir schon allein die Perspektive wechseln und vom Meer auf das Land schauen, dann gucken wir auf Hafenstädte vordringlich. Wir schauen auf Flotten, wir schauen auf Schiffe, wir schauen auf die Menschen, die vom Meer lebten. Und was ich nun für mich entdeckt habe und ich hoffe, das auch vermitteln zu können, ist, dass es hilfreich ist, auch eine Geschichte aus dem Meer zu schreiben, also auf das zu schauen, was unter Wasser existierte und wie dies benutzt, verarbeitet, gedeutet wurde.
Lassen Sie uns konkret in Ihr Buch schauen. Es hat drei große Kapitel. Das erste heißt schlicht Meer und Mensch. Und Herr Jaspert, wenn ich das richtig weiß, dann haben die Menschen vor 1000 Jahren das Meer gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Es war ihnen unheimlich, terra incognita, im Zweifel wegbleiben. Stimmt das? Was haben Sie vorgefunden?
Tendenziell stimmt das. In der Vormoderne, und das gilt nicht nur für das frühe Mittelalter, hat man das Meer respektiert und auch gefürchtet. Zu Recht, es ist ja auch ein gefährliches Umfeld. Wir sind nun einmal Landtiere und keine Meereslebewesen. Insofern muss man auch vielleicht unterscheiden. Es gibt Gegenden, in denen die Meere wilder sind natürlich als andere. Aber tendenziell hatten die Menschen Respekt vor dem Meer. Auch wenn sie es gerade im Mittelmeerbereich und auch in Skandinavien durchaus auch besungen haben, weil man von ihm lebte.
Jetzt haben Sie eben gesagt, der Mensch ist ein Landtier. Im Wasser kann er nicht leben. Wir können heute technisch aufwendig hinuntertauchen. Das konnten die Menschen im Mittelalter natürlich nicht. Woher wussten die denn, wie es unter der Oberfläche des Meeres aussah, was dort vor sich ging?
Ja, das ist Beobachtung. Also zum einen gibt es Geschichten von Menschen, die unter Wasser lebten, die fiktiv sind, fantasievoll. Also zum Beispiel berichtete man von Alexander dem Großen. Er sei so neugierig gewesen, dass er unbedingt wissen wollte, wie es unter dem Wasser, unter der Wasseroberfläche aussähe. Und er habe sich deswegen in eine Art Glaskugel unter Wasser begeben, also eine Art Vorstufe des U-Boots, und habe sich das alles mal angeschaut. Oder man erzählte von Menschen, die so viel im Wasser sich bewegten und sich mit den Tieren gut verstanden, dass sie selbst zu Halbfischen wurden. Also im Mittelmeerraum gab es da eine Gestalt, Nikolaus Fisch. Aber wie gesagt, das sind literarische Figuren der Fantasie des Mittelalters. Und das, was man wusste, auch nennen wir es jetzt wissenschaftlich wusste, das war vor allem Beobachtung der Fische, die in der Nähe der Küste lebten. Die lassen sich natürlich etwas besser beobachten als die in der tiefen See. Und gerade in der Antike hat man viel Wissen zusammengetragen, sehr gut beobachtet. Und dieses antike Wissen wird im Mittelalter zum einen aufgegriffen und kommentiert, aber auch angereichert durch neue Beobachtungen.
Was glaubte man denn, spielte sich da unten ab in den Tiefen der Meere? Sie schreiben über all diese seltsamen Wesen, die sich da die Menschen im Meer vorgestellt haben. Monster, Meeresungeheuer, Sirenen, Fischmenschen, Nikolaus Fisch, glaube ich, haben Sie eben gesagt. Die waren für das Mittelalter real? Erzählen Sie mal.
Ja, da wird nichts so wie bei uns unterschieden zwischen Fantasiegeschöpfen und tatsächlichen Lebewesen. Und zwar schlichtweg deswegen, weil man sich eben nicht sicher sein konnte, dass es in der Tat keine Sirenen gibt oder keine Unterwassermenschen. Das heißt also, es gab ein buntes Reigen an Tieren, die bekannt waren und uns auch noch als Meerestiere bekannt sind. Da werden sehr genau gewisse Fischarten beschrieben. Aber in dieses Reigenhirn, in diese Gruppe gehören dann auch Lebewesen, die wir als Fantasielebewesen ansehen würden. Also die Sirenen und die Meermenschen und auch Mischwesen. Das heißt also Wesen, die einen Fischschwanz haben, einen Fischunterkörper und einen menschlichen Oberkörper. Und manchmal haben die auch gewissermaßen so, ich will nicht sagen Berufe, aber das sind Gruppen, eigene Gruppen. Da gibt es den Meermönch. Sein Oberkörper ist also die eines Mönchs mit entsprechender Haartracht. Oder es gibt den Meerritter, der trägt einen Helm und so weiter. Und wir mögen uns darüber mokieren und sagen, das war nun ziemlich naiv und absurd. Aber wir wissen nicht viel über das Meer. Der allergrößte Teil des Meeres ist auch uns noch unbekannt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass den mittelalterlichen Menschen viel mehr des Meeres nicht bekannt war, dann muss es nicht erstaunen, dass man alles Mögliche unter Wasser vermutete.
Das Meer im Mittelalter heißt das Buch von Nicolas Jaspert, über das wir gerade hier mit ihm sprechen. Und wer ihr Buch jetzt am Strand liest, der geht danach nicht mehr ins Wasser.
Ja, es kommt auf das Kapitel an. Also es gibt ja auch Abschnitte, in denen es um die Fische geht, die wir auch heute noch essen und aus dem Meer holen. Klar. Es ist um Heringe und Kabeljau. Aber es ist schon richtig, wenn man mit einem mittelalterlichen Blick auf das Meer schaut, dann hat man Angst vor dem Sägefisch und vor den Monstern des Meeres. Das mag stimmen.
Apropos, gab es im Mittelalter schon sowas wie Strandtourismus? Sind die Fürsten und Bischöfe in die Sommerfrische ans Meer gereist? Aber jetzt reden wir schon wieder über die Landperspektive, ne? Das wollten Sie eigentlich nicht.
Nein, das kann man aber schon machen. Und zwar dann, wenn man fragt, naja, haben zum Beispiel Adlige geangelt oder gefischt? Aßen sie auch Fische? Also es heißt, es gibt natürlich auch einen kulinarischen Gesichtspunkt dieses Themas. Also in welcher Zeit wurden welche Fische gegessen? Gibt es eine Wertigkeit? Gibt es also Fische, die vorzugsweise von Adligen gegessen wurden und andere, die von ärmeren Schichten gegessen wurden? Und all das lässt sich sehr gut beobachten. Also der erwähnte Hering ist eben ein Massenprodukt, auch für Ärmere, auch ein Produkt, das auch in Spitälern gereicht wird für die Ärmsten der Armen. Und Edelfische findet man dann eher auf den Tellern der Adligen, von denen manche auch als Fischer bezeugt sind, als Zeitvertreib. Das ist selten belegt, aber dennoch nur am Strand liegen und die Sommerfrische genießen, das ist keine mittelalterliche Gewohnheit.
Sie bleiben ja in Ihrem Buch gar nicht mal nur im Mittelalter. Sie sprechen auch ganz heutige Themen an, etwa das Bewusstsein von Nachhaltigkeit. Das hatten die Menschen im Mittelalter in Bezug auf das Meer tatsächlich auch schon?
Ja, allerdings anders als in unserer ökologisch sensiblen Zeit. Das heißt also, man wusste darum, dass man zum Beispiel einen Fluss leer fischen kann und man sorgte vor und sicherte, dass das nicht geschah. Manchmal erfolglos und dann passiert das in der Tat, aber man kann sehr wohl erkennen, dass die Zeitgenossen wussten, wir müssen uns zurückhalten, weil wir sonst in Zukunft keine Fische fangen können. Und das ist der Beweggrund. Das heißt also, es geht weniger darum, jetzt Mutter Natur zu schützen, sondern man denkt im Grunde ganz pragmatisch, aber nachhaltig und sagt, wir müssen darauf achten, dass wir auch in Zukunft Fische essen, die Meeresprodukte nutzen können. Also das ist das Anliegen, aber im Kern ist es durchaus auch nachhaltiges Denken, aber nicht aus Liebe zur Natur, sondern im Grunde aus Selbstinteresse.
Und wir wissen das heute alles, weil damals die Fischerei reguliert wurde schon?
Ja. Genau, wir wissen das, weil es Marktverordnungen gibt, weil es unendlich viele unterschiedliche Quellen gibt, auf die wir zurückgreifen können. Das heißt also, Herrschaften, Obrigkeiten haben Regelungen getroffen, Städte haben Regelungen getroffen, wie gefischt, wo, wie viel Fisch verkauft werden darf, an welchen Tagen, wie die Frische auch sichergestellt werden kann. Also da geht es natürlich auch um die eigene Bevölkerung und deren Wohlergehen. Wir haben also schon Zolllisten und also quantitativ auswertbare Quellen, die es uns ermöglichen, doch recht genau, vor allem für das spätere Mittelalter, und da muss man natürlich nach Regionen unterscheiden, die Nutzung von Fischen und auch die Regelung von Fischfang zu beobachten.
Kurz noch das dritte große Kapitel, Schätze des Meeres heißt es, und das ist neben Muscheln, Korallen, Bernstein und so weiter, vor allem das Salz. Sie hatten das vorhin schon angesprochen, ja, im Zusammenhang mit der Fischerei.
Absolut. Also Salz, ich glaube, ich habe das als weißen Riesen bezeichnet, weil Salz wirklich außerordentlich wichtig ist. Ich habe ja gerade gesagt, dass es wichtig ist, auch um zu konservieren, aber auch für andere, also nicht nur für die Fischkonservierung ist Salz bedeutend, auch für andere Gewerbezweige. Es wurden große Salzmengen auch durch Trocknung von Meeressalz gewonnen. Und auch hier gibt es Zentren, die wirklich in großem Maße Salz exportieren. Und es gibt auch Zentren, an denen Salz verkauft wird, also wo Salz angeliefert werden, also große Umschlagplätze wie Genua, die als Zentren des Salzhandels dann fungierten.
Herr Jaspert, ich will mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Das waren jetzt ja viele Informationen. Die Menschen des Mittelalters wussten nicht so viel vom Meer wie wir heute, natürlich nicht. Sie fürchteten sich vor ihm durchaus und seinen Bewohnern, aber sie lebten mit ihm und auch von ihm. Sie nutzten seine Ressourcen, trieben Handel, sie hatten eine Vorstellung von der Endlichkeit der Meeresfrüchte und erließen sogar Gesetze zur Regulierung. Hatten Sie, Herr Jaspert, vor den Recherchen zu Ihrem Buch mit solchen Ergebnissen gerechnet?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hätte nicht gedacht, sage ich mal ganz offen, dass man so viel finden kann, wenn man nur lange genug sucht und wenn man sich nicht auf ein Meer begrenzt. Also das Buch behandelt ja nicht nur das Mittelmeer, sondern Ostsee, Nordsee, Ostatlantik und auch den Persischen Golf und das Mittelmeer, sodass man dann unterschiedliche Quellen in unterschiedlichen Sprachen aus unterschiedlichen Kulturräumen heranziehen kann. Und mich hat es persönlich auch erstaunt, auf wie viel Informationen man stoßen kann, wenn man nur lange genug sucht.
Machen Sie jetzt anders Strandurlaub als vor dem Buch?
Ja, ich glaube schon. Ich interessiere mich einfach mehr für die Lebewesen. Ich bin abgesehen davon kein großer Strandurlauber, das muss ich dazu sagen. Also mein Interesse am Meer ist eher wissenschaftlich. Aber das stimmt, ich schaue anders auf das Meer als zuvor und ich hoffe, das werden die Leserinnen und Leser auch tun.
Fischerperle Walrosszahn, das Meer im Mittelalter, erschienen ist das Buch gerade im Propylän Verlag. Geschrieben hat es Nicolas Jaspert, Historiker, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Heidelberg. Vielen Dank, Herr Jaspert, für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.